Oh. Nicht einfach. Ja, Herr Jesus. Wir haben heute ein Thema, das viele, die in der Gemeinde schon eine gewisse Zeit sind, sicher schon mal gehört haben. Und manche sicher sogar nicht das erste Mal. Aber das macht nichts. Ich bin erinnert an Petrus, der auch sagt, ihr wisst eigentlich schon alles, aber ich möchte euch trotzdem nochmal so an manches erinnern. Und ich sage es euch ehrlich, je älter man wird, kommt so eine komische Sache in einen rein, die sich Vergesslichkeit nennt. Das ist als junger Mensch noch nicht so arg, das habe ich gemerkt. Drum ist auch ideal, dass ihr jetzt in der Schule seid. Aber mit dem Alter nimmt das unweigerlich zu. Und drum ist auch gut, man wird erinnert. Halleluja. Ich möchte dieses Wort hier mit dem Punkt beginnen, der da heißt Wertschätzung. Wertschätzung. Das Wort spricht schon für sich. Ja, es sagt selber, worum es geht. Ich schätze etwas wert. Mir ist etwas wertvoll. Und das ist etwas in unserem Leben, das uns sehr bewegt. Ja, wir Menschen leben von Wertschätzung. Es gibt keinen Mensch, der nicht irgendetwas schätzt. Und das, was wir schätzen, das gewinnen wir sogar in einer gewissen Weise lieb. Ja, das, was du wertschätzt, das liebst du. Das bedingt sich. Wofür du keine Wertschätzung hast, da hast du auch keine Liebe für. Das ist so. Und drum ist es etwas, was uns in unserem täglichen Leben bewegt. Wir machen sogar viele Dinge aufgrund dessen, dass wir etwas wertschätzen. Und dann kümmern wir uns auch um das. Und warum setze ich das an den Anfang? Weil ich möchte, dass dieses Wort hier nicht nur gehört wird, dann ist fertig, dann tun wir Essen, dann machen wir was weiß ich noch alles, dann gehen wir heim. Und wenn ich dich übermorgen frage, dann weißt du nicht mal genau mehr, was wir geredet haben. Das ist nicht Sinn der Sache von einer Mitteilung. Ja, wenn der Herr zu uns redet, was er ja dann mindestens mal, wenn ihr sonntags in die Versammlung geht, habt ihr da mal Gelegenheit. Aber in mir ist dieses Reden, das wir haben und empfangen, das soll immer etwas an uns bewirken. Weil das ist der Wunsch des Herrn, drum, sonst bräuchte er nicht reden. Ja? Wofür ist eine Konferenz? Nur das, wow, man sieht wieder hunderte von Geschwistern, sieht welche, die man lang nicht mehr gesehen hat. Ja, gibt's dich auch noch? Und dann gibt es auch noch ein Wort. Und dann ein paar Wochen später kannst du nicht mal mehr den Titel nennen. Das ist schade. Das ist nicht, wofür der Herr die Dinge tut. Der Herr bringt uns voran durch sein Sprechen. Wirklich. Ja, Herr Jesus. Und mit dem Punkt der Wertschätzung, das ist so vielfältig, ja. Wir leben heute in einer Welt ganz anders wie zu Paulus Zeit, obwohl er auch schon von Welt redet. Aber ich sage euch, diese Vielfalt, die wir heute haben, allein medientechnisch, ist gigantisch. Du kannst dich in alle Möglichen hinein investieren. Musik, das gab es auch schon. Das gibt es schon tausende Jahre, ja. Also in Musik konnte man sich schon immer investieren. Weißt du, und die einen lieben Klassik und schmelzen weg, ja. Die anderen sagen Klassik. Was ist das denn? Heute brauchst du Hip-Hop oder was weiß ich, Techno. Auch hier kannst du dich völlig verlieren. Ja, wir haben einen Nachbarsgrupp.
Ich weiß nicht, wie alt der ist.
Ich schätze mal so ein bisschen über 20, wenn der ankommt im Auto. Buh, 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 ich dachte, Leute, jetzt bricht hier meine Gläser zusammen auf den Tisch. Ja. So, ich weiß, wofür er Wertschätzung hat in Musik. Ja. Es prägt uns und wir bringen es sogar zum Ausdruck. Mehr oder minder stark. Ja. Oh, hey Jesus. Kann das ausführen ins unendliche. Sport ist ein Riesenthema. Fußball ist unser Leben und gibt da ein Bild oder so ein Spaß. Ja, wieder andere sagen, was? So was Doofes. 22 Millionäre springen einem Ball hinterher und versuchen, dieses Lederding in irgendeinen Kasten zu bringen. Wo ist denn da der Sinn? Hey Jesus. Wir brauchen in puncto Wertschätzung einen anderen Fokus. Diese Dinge, die nehmen wir zum Teil auch wahr oder sie bestimmen sogar ein bisschen unser Leben. Aber sie sollten unser Leben nicht gänzlich bestimmen, das wäre schlecht. Wisst ihr, in der Gemeinde habe ich sehr früh gelernt, als ich in die Gemeinde kam, muss ich wirklich sagen, wurde mir etwas beigebracht. Und das habe ich bewahrt bis auf den heutigen Tag. Nämlich, kümmere dich um Leben. Leben. Wisst ihr, Leben ist das Entscheidende. Wir leben. Und unser Leben ist sogar gar nicht so trivial, nicht so einfach. Weil wir nicht nur ein Leben haben. Ihr alle wisst, wir sind dreiteilig. Und diese drei Teile des Menschen, unser Leib, unsere Seele und unser Geist, sie haben alle Leben. Es gibt ein Leibleben, ein Seelenleben und ein Leben des Geistes. Und wir Christen, wir haben sogar etwas, was die Ungläubigen nicht haben. Wir haben ein Leben mehr. Wow. Die Ungläubigen haben nur zwei. Sie haben ein Leibleben, das wird ziemlich, darum brauchen die viele Feste, weißt du, Würstler und Bier und allem und so, damit der Leib seine Freude hat. Und dann natürlich Seele. Was ich schon angeregt habe, diese Dinge, die sind oft für die Seele sehr schön. Aber wir haben ein Leben empfangen, das ist überragend. Es übertrifft die beiden anderen Leben wirklich. Und sogar sind diese Leben, diese drei, unterschiedlich stabil. Das heißt, diese drei Leben. Das eine ist robuster und manches ist anfälliger. Und ob es glaubt oder nicht, sogar sehr anfällig ist dieses geistliche Leben. Das Leibleben ist relativ robust. Ist wirklich wahr. Also du kannst deinem Körper schon sehr, sehr viel zufügen, bis dass er sich dann mal wirklich total auflehnt. Unser Leib ist in der Regel, das kannst du auch nicht verallgemeinern, aber im Normalfall ist der Leib relativ robust. Stellt sich auf vieles ein. Und die Seele, das macht man jetzt schon, die ist schon, es gibt so viele seelisch kranke Menschen heutzutage. Erstaunlich. Das zeigt wohl, obwohl man alles haben kann, ist dieses Seelenleben doch nicht so robust. Und unser geistliches Leben, wir denken immer, Halleluja, Christus in mir, der Siegreiche, Amen, robust ohne Ende. Werden wir noch sehen. Die Erfahrung zeigt, unser geistliches Leben ist teilweise relativ anfällig. Nämlich immer dann, und jetzt komme ich schon langsam zum Punkt, wenn die Versorgung nicht stimmt. Alle diese drei Leben brauchen Versorgung und wollen es auch. Ja, damit wir in Summe am Leben bleiben, müssen wir versorgt werden. Und das merken wir jetzt, sind wir wieder beim Leibleben, dann merken wir nachher, schon die Dinge im Ofen, brutzelt schon. Ja, der Leib wird nachher wieder reichlich versorgt. Und da freuen wir uns auch. Ich freue mich. Ja, das immer wieder kommt das so raus. Ich esse wirklich gern. Darum bin ich auch wieder sehr glücklich über dieses Thema. Der Herr hat uns so gemacht, dass wir Essen genießen. Wenn wir Essstörungen haben, dann stimmt mit uns was nicht. Das ist nicht normal. Essstörungen sind nicht normal. Gott hat es nie so gewollt. Dann brauchen wir sogar Behandlung. Vom Herrn oder von Ärzten. Normal ist, dass wir wirklich gern genießen. Er hat Adam gemacht. Und was hat er als nächstes gemacht? Wir kennen ein Lied. Nicht Kathedrale als allererstes Adam und dann eine Kathedrale. Als erstes musst du anbeten. Nein, nein, nein. Und auch nicht Fabrik. Das heißt nicht Fabrik. Sondern einen Garten, wo er pflanzt und sät. Ja. Und wofür? Ein Garten. Sei schlau. Mach Obstbäume rein. Ja. Der Heinz hat es im Griff, das ist gut. Und die Lore hat sie hinterher. Ja, lobt den Herrn.
Sehr gut.
Ja, das ist gut. Der Herr will, dass wir genießen. Und unser Leib, wenn er gut genährt ist, das ist schon mal eine Basis, da geht schon was. Mach mal einen edlen Sportkampf und bist nicht gut genährt. Dann geht nicht so viel. Ja, so, wir müssen gut essen und trinken. Und genauso, ich sage euch, auch unsere Seele braucht Versorgung. Denkt ja nicht, nur der Geist. Die Seele brauchen wir gar nicht mehr. Dann schweben wir als Geist durch die Gegend. Nein, 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 nein. Unsere Seele braucht Versorgung. Eine gesunde Seele ist für den Herrn sehr wichtig. Wirklich wahr. Und die Seele, sie zieht auch Genuss aus allem Möglichen. Ja, ich verrate jetzt nur ein bisschen, aber ich habe jemanden gefragt, du, was möchte denn die Seele gern haben? Was braucht sie? Der Leib braucht, das habe ich gar nicht gesagt, der Leib braucht drei Dinge ganz wichtig.
ganz wichtig. Was ist das Allerwichtigste für den Leib?
Wasser.
Nein, das ist... Schlaf ist... Nein, Leute, ihr seid... Ihr müsst ganz einfach werden. Das Allerwichtigste für den Leib.
Luft.
Wir müssen mal gucken, ob ihr 5 Minuten ohne Luft geht. Oder 10. Probieren mal aus. Na, nur schön decken. Na, dann lass es. Ja. So, Luft ist sehr essentiell. Und dann Wasser. Ja. Essen. Aber das geht alles schon wegen länger. Und dann der Schlaf. Okay, brauchen wir auch. Und ich sage euch, so ähnlich ist es mit dem Seelenleben. Auch das braucht was. Wisst ihr, was die Seele dringend braucht? Da gibt es auch Tests. Sie braucht Liebe. Wenn du Kinder nicht liebst, sterben sie sogar. Du gibst ihnen alles, was sie brauchen. Essen, trinken, wickelst sie, machst alles. Aber du gibst ihnen keine Liebe. Keine Zuwendung, keine Liebe. Nach gewisser Zeit hat man schon festgestellt, sterben sie. Warum? Ihr Leib ist doch top versaut. Aber die Seele, sie braucht Liebe. Wirklich wahr. Wenn die Seele Liebe bekommt, geht es ihr gut. Mhm. Ihr merkt, ich komme noch gar nicht zum Thema, aber es tut mir leid, es ist so wichtig. Und was die Seele auch sehr danach lechzt, ist Freude. Unsere Seele will Freude. Und darum ziehen wir das auch aus allen möglichen Ecken und Enden. Das ist auch okay. Ja, es gibt viele Dinge, die uns Freude machen. Hab Freude an dem, was dir Freude macht. Ja, wenn der Herr dabei ist. Nicht Freude aus Dingen holen, wo dein Geist dagegen ist. Das ist schlecht. Aber es gibt so viel, wo der Herr zulässt. Hab dran Freude. Und jetzt kommt, was vorher schon war, unsere Seele will auch Ruhe. Will Frieden. Unsere Seele will Ruhe und Frieden. Ich sage euch, eine unruhige Seele. Man sagt, oh, du bist eine unruhige Seele. Hin und her und dauert, weil ich so unzufrieden, ständig auf der Flucht und wieder dorthin und hier. Und dann denke ich, gib mir Ruhe und Frieden, ja? So, Halleluja. Jetzt kommen wir zum Geist. Der Geist will auch was. Der Geist will. Und das zeigt die Schrift so klar. In gewissem Sinn will unser Geist sogar nur eines. Den Herrn. Wenn du es reduzieren willst auf eine Sache, unser Geist will den Herrn. Will Christus. Und wenn du das gibst, wenn du deinen Geist, deinem menschlichen Geist, Christus gibst, ich bin so zufrieden. Und das hat der Herr durch die ganze Schrift klar gemacht. So in gewissem Sinn ist die Schrift ein Buch des Essen und Trinkens. Wirklich, wenn du den richtigen Blick hast, dann merkst du, da geht es um Atmen. Um Atmen geht es in der Schrift auch. Und um Essen und Trinken. Ja, glaubt mir, ihr müsst lesen. Wenn ihr... Das ist mein Anliegen, ihr müsst die Schrift sehr lesen. Lest mal. Es fängt in 1. Mose vorne gleich an. Garten, Baum des Lebens. Wenn ich richtig liege, kommt da schon Kapitel 2. Ja? Oder? Kommt dann Kapitel 2, hilft mir. Ja, kommt schon. Amen. Schon in Kapitel 2. Und wo ist der Baum des Lebens, wenn du nach hinten guckst? Ganz weit hinten jetzt zum Beispiel. Er kommt im letzten Kapitel. Und da kommt er schon in Vers 2. Kommt schon wieder der Baum des Lebens. Das heißt, wir essen bis zum Ende, bis in alle Ewigkeit.
Ah, das ist gute Nachricht für mich. Ich freue mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich. Halleluja.
Amen.
Und den Strom des Lebens, den gibt es schon in Kapitel 2 von Mose, 1. Mose. Und wer hätte es gedacht, sogar in Vers 1 im letzten Kapitel. Und er zeigte mir, was denn?
Ein Strom
des Wassers des Lebens.
Amen.
Wisst ihr was, ich hoffe, dass ihr das seht heute Morgen. Ihr müsst raus. Was war in Aalen? In Aalen ging es nur um Essen und Trinken. Ja, super, wenn ich so nach Hause gehe. Dann freut sich mein Herz. Wo, was war das Thema? Essen und Trinken und danach Essen und Trinken. Genuss, Genuss. Es gibt ein kleines Heftchen, der Mensch ein Genießer. Ah, optimal. Das gebe ich gern ungläubigen Menschen, damit sie gleich Gott kennenlernen. Gott ist kein Miesepeter, ist kein Spaßverderber. Weißt du, die Menschen denken immer, Gott will, dass wir das nicht haben und jenes nicht haben. Völliger Unsinn. Was Gott von uns will, dass wir nicht haben, das sind Dinge, die uns schaden. Ja? Du darfst nicht, du sollst nicht, er sagt nicht einmal, du darfst nicht, du sollst nicht essen vom Baum der Erkenntnis. Weil wenn du davon isst, wirst du sterben. Denk mal, böser Gott, lässt er uns den Baum nicht essen. Aber das ist so, wie ich sage, du ess keine Pfanne Fliegenpilze, du wirst sterben. Und so, oh, ich will aber Fliegenpilze essen. Okay, das ist nicht schlau. Gottes Herz ist so anders, wie die Menschen denken. Das ist so positiv. Der Herr ist so positiv.
Amen.
Und dann bietet er sich selbst uns da, ihn zu essen. Weißt du, mich würde interessieren, wo du das so gut hörst, wir sollen Christus essen. Ach, mich interessiert es auch nicht. Hauptsache, wir reden drüber, ja? Das ist so wunderbar. Wir essen Christus.
Amen.
Und der Herr hat ein Kapitel gegeben in der Schrift. Es ist nicht das längste im Neuen Testament. Es gibt noch ein paar andere, aber es ist mit bei den längsten. Es hat 71 Verse. Warum? Weil es so viel um Essen geht. Das kannst du nicht in zwei Sätze machen. Der kleinste Psalm hat nur 2 Verse. Da kann ich nicht viel essen. Das ist ein hungriger Psalm. Es gibt einen anderen, der ist voll gut. Da ist auch Speise drin, ohne Ende. Ist der Welt nicht meine? Welchen meine ich? Nein, 119. Gut. Den habe ich gemeint. Du kannst dir gerne lesen. Ja. Warum? Da ist so viel drin. Das Psalm 119 geht es um das Wort. Und da geht es viel um Essen. Dein Wort war wirklich wie Honig. Und. Da kannst du eine Weile essen. Ich empfehle euch mal, diesen Psalm ordentlich durchzukauen. Seid ein paar Monate beschäftigt. Aber danach seid ihr stark. Das garantiere ich. Da ist so viel drin. Fang mal an. Es sind immer 8 Verse en bloc. Der Psalmist hat das ganze hebräische Alphabet genommen und hat für jeden Buchstaben 8 Verse gemacht. Wow. So, das ist eigentlich auch die Botschaft, die der Herr in Johannes 6 gibt. In Johannes 6 redet er zu vielen Menschen und unter anderem waren dort auch Pharisäer und seine Jünger und überhaupt viele, weil davor hat er was gemacht, bevor er das Kapitel 6, was macht er am Anfang? Ganz einfach, er speist Tausende. So geht er her und führt Kapitel 6 ein. Das ist doch
Ah, das ist doch schlau, oder? Du speist Tausende und zwar nicht mit, was weiß ich, LKWs voller Wecken, sondern mit wie viel tut er sie denn da speisen?
5 Brote, 2 Fische.
Oh, das ist aber nicht viel. Du hast tausende Leute und hast 5 Brote und 2 Fische. 5 Brote, 2 Fische, das reicht mal. Für wie viel? Wenn sie sich alle ein bisschen einschränken, 5 Brote, 2 Fische, wie vielleicht kannst du da ein bisschen ernähren? Ja. Ach, heute 10. 10?
Was kommt auf mein neues Preis von oben?
Also gut. Okay, lass es 20 sein. Aber er hat ein paar Tausend da. Und dennoch gelingt es. Weil beim Herrn gelingt alles. Was der Herr in die Hand nimmt, gelingt. Immer. Und speziell, wenn er ernähren will, dann macht er einfach ein Wunder. Und am Schluss heben sie noch Wecken auf und Körbe und Brote. Das ist wunderbar. Und dann kommt so ein Kapitel hier. Vers 27. Es ist ein Wort an alle, die aktuell schon im Beruf stehen. Aber auch an andere, aber an die auch. Aber jetzt mal besonders die Berufstätigen. Da kann ich nur sagen, arbeitet nicht für die Speise, die vergeht. Will heißen, Vorsicht, lass das nicht dein Hauptthema sein. Ja. Weil du arbeitest dann zwar viel und viel und viel, aber nur für Speise, die vergeht. Was soll das? Sondern für die Speise, die zum ewigen Leben bleibt. Und das ist interessant. Die Speise, die zum ewigen Leben bleibt, müssen wir trotzdem arbeiten. Versteht ihr? Das ist mir an dem Vers wichtig. Damit euer geistliches Leben versorgt ist, müsst ihr was tun. Es ist auch nicht so, es ist nicht sogenanntes Schlaraffenland. Kennt ihr das? Da kriegst du alles zugeflogen, fliegen die Hähnchen durch die Gegend. Nein, beim Herrn ist es nicht so. Wir müssen für unser geistliches Leben, für unsere Speise müssen wir was tun. Das ist wichtig, früh zu erkennen, ich muss was tun. Halleluja. Welche euch der Sohn des Menschen geben wird. Aber der Herr will geben. Das heißt, aber wir müssen zu ihm kommen. Der Herr springt uns nicht hinterher und sagt, hallo, jetzt Mund auf. Sag rein, nein, er möchte, dass wir diesen Wunsch haben. Herr, gib mir Speise. Jeden Tag brauchen wir so eine Haltung. Herr, gib mir Speise rein. Herr, ich möchte, dass mein geistiges Leben stärker wird. Ich will dich essen. Jetzt die Menschen sagen, da sagten zu ihm, was sollen wir tun, damit wir Gottes Werke wirken? Ah, der religiöse Mensch, der kommt doch immer so schnell auf den Plan. Was muss ich tun, dass ich Gottes Werk wirke? Ich will für ihn sein, der große Prediger oder was weiß ich was. Nein. Was sagt er, dass du Gottes Werk wirken kannst? Dies ist das Werk Gottes. Jetzt definier Jesus das Werk Gottes. Dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist wunderbar. Wie machen wir Werke Gottes? Das würde mich interessieren, wie ihr das bisher gemacht habt. Aber den einzigen Weg, ich sage es euch ehrlich, der einzige Weg, den Gott akzeptiert für sein Werk, ist durch Glauben.
Amen.
Er akzeptiert keinen anderen. Wir denken immer, ach, wenn ich meinen Schweiß reingebe in eine Sache, wenn ich mich völlig investiere, wenn ich bis nachts das mache und, dann muss es doch Gott gefallen. Und Gott sagt, nein, gefällt mir gar nicht. Du bist zwar sehr mühsam und du bist, bist hochaktiv und meine Güte, aber du tust mir leid. Du glaubst nicht. Du glaubst nicht, das ist das Hauptproblem. Gottes Werk geht durch Glauben. Wir kommen zum Herrn und sagen, Herr, ich glaube dir. Ja, aber was glaube ich denn? Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Ich glaube, was er sagt. Ich sage euch, das ist der Punkt. Der Herr hat so viel gesagt. Hier ist. So, wie können wir Werke Gottes tun ohne dieses Buch? Das geht gar nicht. Wie kannst du Gottes Werk tun? Man so, er tut immer dir, manchmal hast du nachts Träume, ein Traum nach jede Nacht einen neuen Traum. Das war zur Zeit von Josef und Maria und vielleicht schenkt er das auch heute noch. Aber das ist nicht sein Weg. Das Werk Gottes geht nicht durch Träume, es geht durch Glauben. Glauben an sein Wort. Weil in seinem Wort, das ist so geheimnisvoll, hat er sich hineingearbeitet. Er sagt hier ja so harte Dinge für einen echten Juden. Wisst ihr leider, wir können uns das nicht vorstellen, was es bedeutet, dass du zu einem Juden, zu einem orthodoxen Juden sagst, hier ist mein Fleisch. Mose sagt, das darfst du niemals machen. Ja, jemand, da Blut, die Seele ist im Blut und du darfst ja nicht sowas essen und so weiter. Und dann sagt er, esst mich, ihr Juden, seid Menschenfresser. Sagt er ihr. Du kannst nicht härter reagieren. Also, das war hyper. Provokativ. Mehr kannst du nicht machen. Siehst ja, Petrus, haben wir gehört, der kriegt schon Probleme, wenn da so Viechzeug da runterkommt, verschiedene Sachen. Jetzt sagt der Herr noch, es mich. Aber er meint es ernst. Er meint es auf eine gewisse Art ernst. Und das ist das Faszinierende. Wir können Jesus essen. Wir sollen ihn sogar komplett. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Daniel, ist das ein Bild?
Nein.
Nein, das ist kein Bild. Er sagt nicht, ich bin wie das Brot des Lebens. Er sagt nicht wie. Oft macht er Bilder, die leitet er immer ein wie. Oder er erzählt ein Gleichnis. Dann ist es oft ein Bild. Aber wenn er sagt, ich bin, dann ist es. Das ist ein Riesenunterschied. Ich bin das Brot des Lebens. Wow. Und er sagt sogar, ich bin das Brot, das ist vom Himmel runtergekommen. Hier stehe ich vor euch, als Brot des Lebens, sagt er. Nachher sagt er noch, ich bin das lebendige Brot. Wir essen immer wieder so Todesbrot, ja. Naja, der Leib kann es einigermaßen verwerten. Aber was so wichtig ist für unser ganzes Leben, weil es bis in die Ewigkeit geht, ist dieses lebendige Brot.
Amen.
Und dann in diesem Vers 57, ich will gar nicht hier an alles gehen, da gibt er den Schlüsselvers. Das war einer der Schlüsselverse für mein ganzes Christenleben. Weil ich war, ehrlich gesagt, eine gewisse Zeit abgelenkt durchs Gesetz. Das wissen hier drin fast kaum welche. Das ist schon lange her. Aber da dachte ich, ich kann durch eigene Anstrengungen, durch meine Mühe und durch meine Hingabe und durch mein, kann ich dem Herrn besonders gut gefallen. Raus kam nur Gesetz, mühselig, schlimm, schlecht für mich, Umwelt. Und dann habe ich entdeckt, der Schlüssel ist, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch wer mich isst, leben durch mich. Wir leben Christus, indem wir ihn essen. Ich sag's euch, es gibt keinen anderen Weg. Und wir leben ihn auch nicht, wenn wir ihn nicht essen. Das ist auch sehr simpel. Ich muss dich nur fragen, warum ist manchmal Streit da, warum ist dieses da, warum ist jenes Problem da? Antwort: geistliche Unterernährung. Das ist die ganze Antwort. Tja, und dann geht es hin und her. Und weißt, wenn ein Haufen Leute zusammen sind, die geistlich unterernährt sind. Nicht gut. Ist nicht süß und lieblich. An dem, was wir als Frucht haben, können wir sehen, wie gut wir ernährt sind. Das merkt man sehr schnell. Und dann hilft auch nicht, dass du den anderen Unterernährten auch was an den Kopf wirfst. Nein, geh essen. Geh essen. Und vielleicht einen kleinen Tipp. Tipp, geh auch mal essen. Lass uns zusammen essen. Amen. Auch gut. Oh Herr. Nachdem dann die meisten weggelaufen sind nach dieser Predigt, da sind sie serienweise gegangen. Das war too much. Kannst du sagen, Herr, jetzt hast du aber überzogen, die laufen ja alle weg. Der Herr ist frei. Wer ihn wollte, ist geblieben. Zu den Jüngern, paar sind noch lieber, sagt er. Weil mit dir, ja, Petrus. Wollt ihr auch gehen? Hier, guckt, die Karawane zieht von dannen. Wollt ihr mit? Und dann lobt den Herrn. Petrus hat ja oft den Nebenkläger mit seiner Schnellaktion. Aber hier hat er wieder den Punkt mal getroffen. Sagt er, Herr, wo soll man hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Da gehe ich nicht weg. Und in Vers 63 löst er ja alles auf. Wären sie geblieben, hätten sie mitgekriegt, sie müssen doch nicht seinen physischen Leib essen. Da sagt er, nein, nein, falsch verstanden. Der Geist ist es, der lebendig macht. Der Geist. Diese Worte, diese Rema, die ich zu euch gesprochen habe, die sind Geist und Leben. Die müsst ihr essen. Hier drin, es ist, wie soll ich sagen, das ist ein total geheimnisvolles Buch. Du kannst es mit keinem Buch der Erde vergleichen, mit keinem. Es ist einmalig. Es kann hier Buchstaben verwandeln. Das sind schwarz-weiße Buchstaben. Und wenn du ein orthodoxer Jude bleibst, bleiben das schwarz-weiße Buchstaben und du bleibst ein orthodoxer Jude. Es passiert null. Das ist auch mit allen anderen Büchern, Zeitschrift und, die haben einen Effekt für dein Wissen im Kopf. Aber sie verwandeln nichts in dir, in nichts. Nur, dass du halt etwas weißt. Ja, ist okay. Wie viele Einwohner hat Deutschland aktuell? Circa? Ja, rund 80 Millionen. Okay, weiß man.
Schön.
Hilft viel, hilft wenig. Ist gerade egal. Ja, weiß nicht. Wenn du damit einen Beruf hast, kann sein, es bringt was. Sonst speichst du halt. Aber es ernährt nicht. Aber sein Wort, wenn wir in einer richtigen Haltung zu diesem Wort kommen und dieses Wort in uns aufnehmen und sagen, Herr, du bist da drin. Ich empfehle euch mal Johannes 6 zu essen. Das ist ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Und wenn du nicht, sagen wir, der gemeinschaftliche Esser bist, dann geh mal in deine Kammer und nimm das Wort. Und jetzt kommt der große Punkt. Ich esse in Gedanken. Ich weiß nicht, geht vielleicht auch. Ich will es nicht ausschließen. Es kann auch gehen. Aber kein Vergleich, wenn du zum Essen den Mund nimmst. Man kann auch über Infusion was nehmen. Das geht auch. Manchmal sind Leute so schwach, geht nur noch die Infusion. Dann in deinen Gedanken nimmst du auf, in dir auf. Amen. Aber heute möchte ich euch empfehlen, nimm zum Essen nicht den Infusionsweg. Nimm den einfachen Weg, nimm deinen Mund. Nimm deinen Mund. Und komm mit einem Wort zu dem, der das Brot ist. Sag schon, Amen. Ach, du bist das Brot? Amen. Ich bin das Brot. Oh, du bist das Brot. Wer zu mir kommt, Herr, ich komme zu dir. Wisst ihr, ihr müsst das nicht mal gemeinsam machen. Gemeinsam könnt ihr es auch machen. Aber ernähre ich auch mal zu Hause. Und in deinen Mund. Und bring ein Wort dem Herrn. Und während es ihm bringt, springt er es in dich hinein. Oh, wird gewiss nicht hungern. Herr, mein Geist hungert oft so. Herr, du sagst, wer zu dir kommt, wird nicht kommen. Herr, ich will nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, oh Herr, an dich, Herr, ich glaube an dich. Wisst ihr, früher hat man das Ding da Beten lesen genannt. Und heute, wenn du hörst, Beten lesen, dann hast du vielleicht komische Vorstellungen. Vergiss Beten lesen und mach's einfach. Ja, vergiss es. Ah, wer soll ein Beten lesen? Nein, du sollst gar nicht Beten lesen. Du sollst essen. Vergiss, dass du Beten lesen sollst. Sag's euch, vergesst. Macht's. Ess den Herrn. Und von daheim an. Und dann, wenn de, das schmeckt, dann ess auch zu zweit. Halleluja. Wisst ihr, es geht bei alledem in keiner Weise um eine Methode. Vergiss jede Methode. Essen ist keine Methode. Hast du eine Essensmethode, wie du speziell nachher den Fleischkäse gezielt und wie auch immer. Ach was. Zack, rein, ist. So mache ich. Meine Methode ist Messer und Gabel, weil ich nur ein bisschen zivilisiert bin. Aber Okay. Wie vielen willst du es? Tu es. Sei nicht so kompliziert im Kopf. Unser größtes Problem 2019 ist hier. Wir sind hochkomplex und kompliziert und wissen alles und Google sagt dies und jenes. Und Schluss weißt du, wie und dass man essen sollte und du kennst die ganzen Inhaltsstoffe und alles und isst nicht und stirbst eine Woche später. Das ist doch Käse. Iss! Ja. Jawohl! Halleluja! Jawohl! Jetzt könnt ihr das, genau, könnt ihr das essen und könnt es bestätigen und wie auch immer. Ich habe jetzt gegessen. Amen.
Tu deinen Mund weit auf. Lass mich ihn fühlen.
Amen.